Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Morgenthema Moderne Psychologie im Licht der Bibel. Wir stellen uns verschiedene Fragen. Was ist eigentlich Psychologie? Wie entstand die Wissenschaft der modernen Psychologie? Wie entwickelte sie sich im Verlauf von über 130 Jahren? Was ergibt sich bei einem Vergleich zwischen dem Menschenbild der säkularen, also weltlichen Psychologie und dem Menschenbild der Bibel? Wo liegen die Schwachpunkte der bedeutenden Richtungen? Welche der 400 heute angewandten Therapien ist am erfolgreichsten? Welche Faktoren fördern eine seelische Heilung? Gibt es eine christliche Psychologie? Welche praktischen Möglichkeiten ergeben sich daraus? Fragen über Fragen, die uns bewegen. Mein Referat ist wie folgt aufgebaut. Wir haben vier Themenblöcke. Erstens ein paar wenige wichtige Begriffserklärungen. Zweitens zur Geschichte der modernen Psychologie. Da machen wir einen Abriss von 1873 bis heute. Drittens, welches ist die beste Therapie? Und schließlich viertens, zur biblischen Lehre über den Menschen. Das Wesentlichste heute wird also sein, die geschichtliche Betrachtung der Entstehung und Entwicklung in der Psychologie. Und wir werden sehen, dass das sehr hilfreich ist, um die verschiedenen Gedankengebäude besser einordnen und verstehen zu können. Es ist so, wenn jemand Pädagogik studiert, Psychologie, zum Beispiel um Lehrer zu werden, der kriegt einfach so verschiedene Modelle vorgestellt, aber normalerweise nicht in diesem historischen, geschichtlichen Verlauf. Und gerade das wäre sehr entscheidend, um zu sehen, wie kam man überhaupt auf die und die Gedanken. Wir beginnen erstens mit ein paar Begriffserklärungen. Das Wort Psyche ist ganz zentral für die Psychologie. Es heißt einfach auf Deutsch Seele. Es geht zurück eben auf das griechische Wort für Seele, Psyche. Der Begriff Psychologie geht eben zurück auf Psyche, Seele, und Logie geht zurück auf Logos, Wort und Wissenschaft. Also Psychologie ist die Wissenschaft von der Seele. Ein wichtiger Grundbegriff ist weiter die Psychiatrie. Da haben wir wieder das Wort Psyche drin, aber dann auch das griechische Wort für Heilung, für ärztliche Heilung. So heißt also Psychiatrie Heilung der Seele, im Sinn von Heilung der kranken Seele. Womit beschäftigt sich die Psychologie? Mit allen möglichen Fragen, die mit dem Menschen und seinem Inneren zusammenhängen. Die Psychologie kann sich beschäftigen mit Fragen wie zum Beispiel, warum erwachen Mütter nachts, wenn die kleinen Babys schreien und die Väter erwachen nicht? Und warum können die gleichen Mütter weiterschlafen, wenn ein Düsenflugzeug über das Haus fliegt, aber das deutlich leisere Kind wird gehört? Was geschieht im Menschen, wenn er Freude erlebt? Was, wenn er Traurigkeit, Niedergeschlagenheit durchmacht? Wie lernt eigentlich ein Kind zu sprechen? Welche Faktoren spielen da in der ganzen Entwicklung des Spracherwerbs eine Rolle? Das sind alles mögliche Fragen, mit denen sich die Psychologie auseinandersetzt. Es ist also wirklich die Wissenschaft vom Menschen schlechthin, und zwar speziell vom Inneren des Menschen. Wenn wir nun zweitens zur Geschichte der modernen Psychologie übergehen, dann ist an erster Stelle zu betonen, dass die Psychologie eine junge, sehr junge Wissenschaft ist. Ihr Anfang ist anzusetzen auf circa 1873. Wir wissen, Jahrhunderte zuvor erforschte der Mensch den Raum um sich herum, durch die Astronomie, durch die Physik etc. Sie sehen hier Kepler 1571 bis 1630, dann Sir Newton 1643 bis 1727 oder Galileo Galilei 1564 bis 1642. Der Mensch beschäftigte sich mit seiner Umwelt und versuchte sie wissenschaftlich einzuordnen und besser zu verstehen. Es dauerte aber noch sehr lange, bis der Mensch begann, sich mit dem eigenen Innenleben wissenschaftlich zu beschäftigen. Und so kam es dann eben zur Entstehung der Psychologie im 19. Jahrhundert. Wenn wir uns nun den Anfängen der Psychologie zuwenden, dann müssen wir uns besonders einen Namen merken. Das ist Dr. Med. Wilhelm Wundt. 1832 bis 1920. Ihn können wir als den ersten modernen Psychologen bezeichnen. Wundt machte wissenschaftliche, experimentelle Untersuchungen am Bewusstsein des Menschen. Er untersuchte ganz einfache mentale, also denkerische Gehirnprozesse. Und dabei ging es ihm ganz besonders um Perzeption, also Wahrnehmung, zum Beispiel Licht wahrnehmen, Schall wahrnehmen und so weiter. Das versuchte er so wissenschaftlich zu erforschen. Er machte Untersuchungen über Reaktionszeiten beim Menschen. Er entwickelte eine Assoziationstheorie, wie der Mensch so auf verschiedene Begriffe reagiert, zum Beispiel Feuer, aber dass er dann überträgt, zum Beispiel irgendein ein Thema kann brennen oder eine bestimmte Farbe kann die Assoziation des Feuers und des Heißen verursachen. Das waren Dinge, die ihn beschäftigten. Er legte viel Wert auf Introspektion, also Blick hinein ins Innere. Menschen mussten Selbstbeobachtung des inneren Geschehens vollziehen. Das ist natürlich alles sehr subjektiv. Denn jeder Mensch, der über sein Inneres und sein inneres Geschehen berichtet, berichtet aus seinem ganz subjektiven, persönlichen Blickwinkel. Solche Introspektion funktioniert natürlich nur wirklich gut bei gesunden Erwachsenen. Bei Kindern ist das schon sehr schwierig, ja. Wir sehen das bei unseren Kindern. In den ersten Jahren kommen die runter aus dem Bett am Abend und sagen, sie haben Bauchweh. Wo hast du Bauchweh? Da können sie auch nicht genau sagen, wo sie Bauchweh haben. Und so ist das also bei Kindern sehr schwierig, wenn man da etwas erfahren will über ihr inneres Empfinden und auch bei Behinderten, die geistig behindert sind, debil sind und auch bei Tieren ist das gar nicht wirklich möglich. Wilhelm Wundt verfasste ein grundlegendes Werk, das heißt Grundzüge der physiologischen Psychologie, 1873-74, in zwei Bänden wurde das veröffentlicht. Das ist so sein grundlegendes Werk der neuen Wissenschaft der Psychologie. 1879 lehrte er an der Hochschule in Leipzig und in diesem Jahr wurde der erste Psychologiestudent der Welt immatrikuliert. Also Sie sehen, wie jung das Ganze ist. Also das hat nichts mit C.G. Jung zu tun. Einfach die Wissenschaft ist jung, ja? Wundt bekam Besuch von anderen Wissenschaftlern, so zum Beispiel der Philosoph W. James, 1842 bis 1910. Er war sehr beeindruckt von dem, was Wundt da in Deutschland entwickelte, nahm diese Gedanken mit nach Amerika und wurde so der erste Professor für Psychologie in Amerika. Diese neuen Gedanken, diese neuen Untersuchungen breiteten sich mehr und mehr aus, und zwar so, dass man sagen kann, um 1900 herum war die Psychologie bereits eine etablierte Wissenschaft in der westlichen Welt an Hochschulen. Allerdings war die Situation damals so, dass es viele verschiedene psychologische Schulen gab, die sich heftig gegenseitig bekämpfen. Und zwar wurde deutlich, es ist alles so subjektiv. Also der eine sieht das eben ein bisschen aus seiner Sicht so, der andere so. Eine Einheit war überhaupt nicht zu sehen. Woran das liegt, habe ich ja bereits schon angedeutet. Wundt war ein Evolutionist. Und so war sein Werk Grundzüge der physiologischen Psychologie nichts anderes als eine Verherrlichung der Evolutionslehre. Er war überzeugt, die Seele sei nur aus tierischen Ursprüngen heraus zu verstehen. Sehen wir, wie schnell die Entwicklung gegangen war. 1859 hatte Charles Darwin, den Sie hier unten rechts sehen, sein Buch »Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion« veröffentlicht. Damit wurde er der Vater der modernen Evolutionslehre. Damals hatte er den Menschen noch ausgeklammert. Es ging nur um Entwicklung im Tierreich. Aber 1871 hatte er dann sein Buch geschrieben »Die Abstammung des Menschen«. Da konzentriert er sich wirklich auf die Evolution des Menschen. Der Mensch, ein Wesen, das aus dem Tierreich heraus sich entwickelt habe. Und Sie sehen, wie kurz also der Abstand ist von diesem Buch, die Abstammung des Menschen, 1871, bis dann zu diesem ersten psychologischen Werk, 1873, 74, das gerade diese Evolutionslehre verherrlichte. Der Mensch sei also nichts anderes als ein hochstehendes Tier. Die Seele des Menschen habe sich aus dem Tierreich heraus entwickelt. Das war schon ganz klar die philosophische Basis der Psychologie ganz von Anfang an. Wir wollen ja die Psychologie im Licht der Bibel betrachten. Wundts Psychologie, die Anfänge der Psychologie, werden kritisiert im Psalm 14, Vers 2, wenn der König David schreibt, unter Inspiration des Heiligen Geistes, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Man wollte alles verstehen, durch natürliche Prozesse ausgelöst, rein innerweltlich, aber sich die Tierwelt immer höher entwickelt bis zum Menschen, über lange Zeiträume. Gott wurde ganz klar ausgeklammert. Aber das biblische Urteil ist sehr hart. Der Gottesleugner ist in der Bibel der Tor. Nawal heißt der Gottlose oder dann auch der Tor. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden. Das Griechische meint sogar, wahrgenommen wird mit dem Verstand, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Wir sehen, die Bibel sagt, die ganze Ordnung der Schöpfung ist so überzeugend, dass der Mensch mit seinem Verstand erkennen muss, hinter der Ordnung muss ein Ordner sein. Die Erfahrung zeigt, zufällig entsteht immer nur Unordnung. Aber wirkliche Ordnung und höhere Organisation entsteht nur durch Planung. Aber der Apostel Paulus macht hier den Vorwurf, dass Menschen eigentlich das deutlich hätten erkennen müssen durch die Schöpfung und trotzdem wollten sie Gott nicht verehren. Und wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass sie denken. Denken ohne Gott. Und darum haben wir hier gelesen, Vers 21b, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, zum Beispiel als Wissenschaftler, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. In der Evolutionslehre staunt man über die Wunder der Schöpfung. Aber man staunt nicht über den Schöpfer dahinter, sondern man sagt, ist das nicht wunderbar, wie die Natur das alles so hervorgebracht hat? Das heißt, man schreibt anstatt dem Schöpfer, schreibt man der Schöpfung göttliche Weisheit, Intelligenz zu. In letzter Konsequenz. Nach diesen Anfängen der Psychologie gehen wir nun weiter zur Tiefenpsychologie. Ein ganz neuer Einschnitt in der Geschichte dieser Wissenschaft. Da muss uns zunächst einmal Dr. Med Sigmund Freud beschäftigen. 1856 bis 1939. Es wird deutlich, wie stark die Psychologie aus der Medizin herausgewachsen ist. Das ist auch gut verständlich, denn der Mediziner sieht, dass nicht nur der Körper den Menschen ausmacht, sondern sein seelisches Innenleben ist ganz entscheidend. Und darum kamen Mediziner eben auf das Interesse an der Seele und der Erforschung des Innenlebens. Sigmund Freud hat die Psychologie des Unbewussten entwickelt. Und da wird uns schon klar, das war eine Reaktion auf die Psychologie des Bewussten. Denn die Psychologie von Wundt und allen, die in seiner Schiene marschierten, die beschäftigte sich mit dem Bewussten, mit der bewussten Wahrnehmung. Aber Freud sagt, das ist nun nicht wirklich das Innenleben, wenn man sich nur mit dem Bewussten beschäftigt. Ganz entscheidend ist das Unbewusste des Menschen. Er hatte jüdische Abstammung. Die Familie hat Judenverfolgung am eigenen Leib erfahren. Aber Freud war absolut ohne Glauben an Gott. Er selber bezeichnete sich als, wörtlich, ein ganz und gar gottloser Jude. Oder er nannte sich auch ein hoffnungsloser Heide. Interessante Bezeichnung, ja? Denn in der Bibel ist ja der Heide gerade der Nicht-Jude. Ein hoffnungsloser Heide. Bereits im Jugendalter verspürte er eine starke Anziehung in Bezug auf die Evolutionslehre. Das hat ihn schon sehr stark beeindruckt. Obwohl uns ja deutlich ist, in seiner Jugendzeit war die Evolutionslehre noch ganz, ganz jung. Absolut in den Kinderschuhen. Das war auch eine ganz wichtige Voraussetzung für Freuds Entwicklung. Freud beeinflusste die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Also er ist ganz besonders wichtig für unser Thema. Er studierte, wie gesagt, Medizin und hat dann in Frankreich ein Weiterstudium gemacht. 1885 war er bei Charcot, einem Arzt, der Anatomie betrieb. Und da wollte Freud sich weiterbilden. Aber dieses Charcot betrieb auch Psychologie mit Hypnose. Und das lernte damals Freud von seinem Lehrer, wie man Menschen in Hypnose versetzte. Und so begann Sigmund Freud, Hypnose in seiner Therapiearbeit anzuwenden, und zwar zur Aufarbeitung von frühkindlichen Traumata. Er war überzeugt, dass der Mensch ganz wesentlich geprägt ist durch das, was er in seinen Kindesjahren erlebt. Und wenn er da tiefe Verletzungen erlebt, Traumata, dann ist es aber meistens so, sagte er, dass der Mensch diese Erlebnisse verdrängt ins Unbewusste. Und dann wird der Mensch krank, dann bekommt er eine Neurose. Und nun sollte durch die Hypnose die Erinnerung an frühkindliche Erlebnisse wieder geweckt werden, um so schließlich den inneren Konflikt zu lösen. Später ist er aber von der Hypnose weggekommen, weil er doch gesehen hat, dass es ja gar nicht so viel bringt, und hat sich dann mehr der Methode der freien Assoziation auf dem Divan zugewandt. Also der Divan ist ganz wichtig, der Patient sitzt ganz gemütlich da in der Praxis, in entspannter Atmosphäre und beginnt so richtig einfach das innere Seelenleben auszuplappern, könnte man sagen. Alles soll ganz unkontrolliert einfach herauskommen durch freie Assoziationen. Das nannte er Psychoanalyse. Also zuerst muss einmal untersucht werden, was ist da alles in der Seele vorhanden, wo sind da die Stauungen? Wo sind die Verdrängungen? Freud hat als wichtigen Begriff den sogenannten Ödipus-Komplex geprägt. Er sagte, der kleine Junge ist eigentlich eifersüchtig auf seinen Vater. Und er möchte eigentlich auch die Mutter haben für sich. Und zwar, sagte er, der kleine Junge begehrt die Mutter sexuell. Und darum hasst er den Vater. Und da macht er eine Anspielung eben an die griechische Sage mit Ödipus, der unwissentlich seine Mutter als Frau genommen hat und unwissentlich seinen Vater ermordete. Also das war für ihn eine ganz wesentliche Sache, ein Problem, das eigentlich jeder Mensch habe. Also in der Familie sei das Kind immer auf das andere Geschlecht fixiert. Der Junge auf die Mutter und das Mädchen auf den Vater. Für ihn waren sehr wichtig die Triebe des Menschen, die irrationalen Kräfte des Unbewussten. Auch die perverse Wünsche des Menschen, Das war für ihn wichtig. Er sagte sogar, dass das Unbewusste eigentlich wichtiger ist als das Bewusste. Also in seiner Psychologie wird das Bewusste abgewertet. Und bei ihm dreht sich alles um Sexualität. Da muss man bei ihm sprechen von Sexismus. Er prägte das lateinische Wort in der Psychologie Libido für Trieb, und zwar speziell der sexuelle Trieb, der eigentlich nach seiner Ansicht der Lebenstrieb des Menschen schlechthin war. Er prägte Begriffe wie Ich, das Es und das Über-Ich. Eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Das Ich ist die bewusste Persönlichkeit. Das Es meint die Triebe im Menschen. Das, was zum Beispiel in Galater 5, 18 bis 21 als die Werke des Fleisches beschrieben werden. Das ist nach Freudscher Psychologie das Es. Und schließlich das Über-Ich. Damit meint er das Gewissen, das durch die Umwelt, durch die Gesellschaft geprägt wird. Also der Begriff des Gewissens haben wir biblisch in Römer 2, Vers 15 als ein weltweites menschliches Phänomen. Freud wertete also das Rationale, das bewusste Denkerische des Menschen ganz massiv ab. Das war eine Gegenreaktion gegen die starke Betonung dieses Aspekts früher. Damit hat er natürlich schon etwas Wichtiges aufgezeigt, nämlich, dass es gar nicht stimmt, wie man im 19. Jahrhundert meinte, der Mensch sei schlechthin durch seine Intelligenz geprägt. Das war ja auch das, was die Aufklärungsphilosophen behaupteten. Der Mensch hat die Ratio, die Intelligenz, und darum kann er sich immer weiter und positiver entwickeln. Auch die Gesellschaft wird sich immer besser entwickeln. Der Mensch wird dank seines Wissens und seines Denkens wird er schließlich alle menschlichen Probleme lösen. Er wird auch den Weltfrieden hinkriegen, einfach durch rationales, vernünftiges Überlegen. Der Mensch realisiert, wenn zwei Parteien Konflikte haben, dann müssen sie einfach miteinander vernünftig reden und sie müssen vielleicht zum Schluss kommen, machen wir 50-50 und dann gibt es Frieden. Ja, also das Denkerische des Menschen wurde so betont früher, und Freud hat darauf hingewiesen, das macht den Menschen nicht aus. Es gibt auch die Triebe im Menschen, die bösartigen Triebe. Und tatsächlich, das zeigt uns, warum wir im 21. Jahrhundert in einer recht chaotischen Welt des Krieges und der Unsicherheit leben, trotz der Vernunft des Menschen. Also mit der Vernunft kann man sicher nicht alles erklären. Und so hat Freud doch die Betonung mehr gelegt, dass der Mensch oft einfach von seinen inneren Trieben geleitet wird. Und gar nicht so sehr nur von der Intelligenz. Das ist so sehr wichtig, wenn man mit Menschen spricht über Evolution. Viele Menschen denken, sie glauben an Evolution, weil es so vernünftig ist. Aber wenn man dann die vernünftigen Gründe angreift, merkt man plötzlich, sie klammern sich an dieses Gebäude. Nicht darum, weil es so vernünftig ist, sondern weil sie das so gern glauben. Dass also ganz andere, oft unbewusste Faktoren in ihrem Herzen da eine wichtige Rolle spielen. Das war nur ein Beispiel, das könnte man auf alle möglichen Bereiche auch anwenden. Freud hat ganz massiv beigetragen durch seine Psychologie, dass man begann im 20. Jahrhundert die Schuld des Menschen und seine Verantwortlichkeit zu leugnen. Er schob es ab auf die Umgebung, auf die Eltern, auf die Gesellschaft. Das hat natürlich auch einen enormen Einfluss gehabt auf die Justiz in der westlichen Welt. Schon vor Jahren hat sich ja das Cabaret-Rotstift lustig gemacht darüber, in der Nummer mit dem Hansli, der wieder mal etwas angestellt hat, aber es war klar, der Hansli ist schon recht, nur die Umwelt, die ist schlecht. Freud hat sich auch sehr beschäftigt mit Religion. Das hängt natürlich letztlich mit seinem Judentum zusammen, das er aber massiv ablehnte. mit Religion und Glauben, und er hat das als eine krankhafte Neurose angesehen. Eine Neurose mit Angst und Zwanghaftigkeit. Und er erklärte also auch die Religion durch den sexuellen Trieb. Hinter der Religion steckt eigentlich der sexuelle Trieb, der aber verdrängt wird und dann wird er, wie er sagt, sublimiert. Das heißt, durch etwas anderes ersetzt. Aber im Prinzip sei Religion nichts anderes als Ersetzung der Triebhaftigkeit im Menschen. Sigmund Freud schrieb an C.G. Jung, einer seiner früheren Anhänger, in einem Brief und sagt: Mein bester Jung, versprechen Sie mir, die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Das ist ein grandioses Zitat. Also, er klammerte sich förmlich an seine Theorie. Alles im Menschen wird eigentlich erklärt durch die Sexualität. Aber das war nicht das Ergebnis bei ihm von wirklich wissenschaftlicher Untersuchung, sondern das war seine Philosophie, die aus seinem Unbewussten hervorkam, aus seinen Trieben. Es ist interessant, dass er eigentlich seine Theorie anwandte auf die Religion, aber niemals auf seine eigene Psychologie. Aber das sollte man ja eigentlich auch. Seine Psychologie ist auch eine Sublimierung von inneren Trieben. Und es war ihm so wichtig, dass er sagt, ein Dogma. Nun, ein Dogma ist ein feststehender Lehrsatz im Glauben. Das ist also ein typisch religiöser Ausdruck, den er benutzt für seine angeblich nicht religiöse Psychologie. Aber das macht nun deutlich, wie stark eben sein System in Wirklichkeit auch wieder eine Religion war. Eine Religion ohne Gott. Das gibt es, ja. Der ursprüngliche orthodoxe Buddhismus war eigentlich eine Religion ohne Gott, denn die Götter spielen dort gar keine Rolle. Es ist eine Religion ohne Gott, das geht also. Freud hat eine enorme Wirkung auf die Entwicklung im 20. Jahrhundert gehabt, auf die gesellschaftliche Entwicklung und damit auch wesentlich an der Revolution der 60er Jahre mitgetragen. In den 60er Jahren, das war die Zeit der Protestbewegung, der Jugendbewegung, 68er, das war eine Zeit, wo man forderte, dass man einen völligen Bruch vollziehen soll mit allen herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion, Homosexualität wurde propagiert, öffentlich. Auflösung von Ehe und Familie, Abtreibung. Und das geht insofern auf die freudsche Psychologie zurück, als Freud gesagt hat, wenn man eben die Sexualität verdrängt, führt das zu krankhaften Erscheinungen, zu Neurosen. Also die logische Schlussfolgerung, man sollte alle Tabus auf diesem Gebiet abbrechen, alle Normen, die einfach das Über-Ich von außen uns aufgedrängt hat. So kann der Mensch wirklich frei werden. Nun, da haben wir es natürlich damit zu tun, was Paulus beschreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, als dieser große Abfall, der in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi geschehen soll. Und was ist die Endzeit nach der Bibel? Die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung wieder ins Land der Väter zurückkehrt. Das ist Endzeit nach der Bibel. Die Juden haben begonnen, zurückzukehren ins Land der Väter ab 1882 bis heute. Millionen aus allen 5 Kontinenten. Das ist die Endzeit. Und Paulus sagt für die Endzeit voraus, da wird es in der Christenheit zu einem großen Abfall kommen. Nun war gerade der Jude, der aber alles, was Judentum und Glaube und Bibel anbelangt, in einem Hass abgelehnt und verworfen hatte, er hat sehr viel, sehr bedeutend dazu beigetragen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 lesen wir, denn dieser Tag, der Tag der Wiederkunft Christi zum Gericht, Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Die Apostasie, das heißt das Wegwenden von Glauben und biblischen Normen. Dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das ist der Antichrist, der übrigens auch ein Jude sein wird. Der alles verwerfen wird, den Glauben seiner Väter, den Gott der Bibel und alle Normen. Es wird zur totalen Auflösung der Werte kommen mit dem Mensch der Sünde. Und der Abfall ist die Vorbereitung dahin. Da hat Freud also als Vorläufer des Antichristen ganz deutlich beigetragen. In 2. Petrus 2 schreibt der alte Apostel aus dem Todesgefängnis in Rom seine letzten Worte. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Vers 2. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Vers 17. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze, nichtige Reden führend über Ich, Es, Ödipus-Komplex und so weiter. Denn stolze, nichtige Reden führend locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Petrus hat also im Blick auf die Christenheit ganz klar vorausgesagt, dass solche Lehrer kommen werden, die alle moralischen Schranken abreißen werden, indem sie gleichzeitig Freiheit versprechen. Die Eckpfeiler der Lehre Freuds sind diese vier Punkte. Der Einfluss der Begierden auf das menschliche Verhalten, das ist eine Tatsache, die man beobachten kann. Es ist ganz wichtig, vieles hat Freud einfach richtig beobachtet an den Menschen. Das ist nicht das Problem, was er beobachtet hat. Das Problem ist erst das, was er als Lehre da aufgesetzt hat. Die Lehre ist völlig subjektiv und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Darum ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der reinen medizinischen oder reinen Beobachtung als Mediziner und dem Gedankengebäude, das er nicht beweisen konnte, aus dem er ein Dogma, ein Bollwerk machen wollte. Zweitens, die Vorherrschaft des sexuellen Triebs im geistigen Leben. Da ist er deutlich zu weit gegangen, wie wir noch sehen werden. Natürlich spielt der sexuelle Trieb eine Rolle, aber es ist nicht das Einzige, was schlechthin alles beherrscht. Drittens, die enorme Bedeutung der frühkindlichen Erfahrung für die Ausformung des Erwachsenen. Und damit hat er eine völlige Überbetonung gemacht, dass sich alles nur so darauf konzentriert. Und das ist nun eben eine Folge davon, dass viele Menschen denken, das, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat, das hat sie geprägt und nun sind sie halt einfach so. Und lassen sich so schubladisieren, anstatt dass sie viele Dinge einfach lassen können, den Blick nach vorne richten können und sich eben trotz dieser vielleicht manchmal ganz ungünstigen Voraussetzungen ganz mutig weiterentwickeln können. Viertens, ein wichtiger Eckpfeiler ist viertens, Verdrängung von sexuellen Trieben führen angeblich zu Neurosen. Das war auch wieder einfach eine Behauptung. Warum hat sich Freud so auf die Sexualität fixiert? Das hängt zusammen mit einem persönlichen Problem. Er hatte einen strengen, sehr alten Vater. Er war 20 Jahre älter als seine eben relativ junge, schöne und intelligente Mutter. Er war das Lieblingskind von 7 Kindern. Jetzt merkt man, woher das ganze Ödipus-Komplex-Problem kommt. Das hängt mit seiner eigenen Biografie zusammen. Offensichtlich hatte er mit seinem Vater ein Problem. Und offensichtlich wirkte seine Mutter irgendwie auf ihn. Übrigens, das ist nicht die Mutter, das ist Anna, hier auf dem Bild, die Tochter von Freud, die auch Psychologin geworden war. Also, sehr wichtig, das Ganze ist so subjektiv und hängt sehr stark zusammen mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Und natürlich, eine jüdische Mutter, da macht man ja im Judentum viele Witze über sie, über die jüdische Mamme. Man fragt zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jüdischen Mamme? Der Rottweiler lässt wieder los. Ja, eben, er war ja das Lieblingskind von 7 Kindern. Und da war wohl auch ein Problem der Ablösung, die eben sehr wichtig ist in der Entwicklung jedes Menschen. Seine Psychologie ist geprägt durch den Evolutionismus aus dem 19. Jahrhundert, zweitens durch den Materialismus aus dem 19. Jahrhundert. Der Materialismus als Philosophie sagte, wirklich ist nur die Materie. Das Geistige ist nur eigentlich eine Ausformung der Materie. Es gibt keinen Gott, es gibt nicht Geist unabhängig von Materie. Das prägte das Gedenken von Freud. Und schließlich der Mystizismus im 19. Jahrhundert. Also es gab viele okkulte Strömungen im 19. Jahrhundert, die gerade eine Gegenreaktion waren auf die Betonung des Denkens. Suchte man eben in mystischen, okkulten Dingen einen anderen Weg. Und dadurch war Freud eben auch stark geprägt. Alles Lehren, die im 19. Jahrhundert populär waren. Die besondere Schwäche seiner Psychologie ist dieser extreme Reduktionalismus. Also der Mensch wird auf ganz wenige Faktoren, bei ihm hauptsächlich auf einen Faktor Sexualität zurückgeführt. Aber damit greift er natürlich zu kurz, denn der Mensch besteht aus Sexualität, das ist ein Aspekt seines Seins, aber es gibt noch so viele andere Aspekte und die hat er einfach übersehen. Man muss also sagen, seine Psychologie ist keine Wissenschaft, sondern eine atheistische Religion. Der Erfolg seiner Psychologie war durch die lebensanschauliche Anziehungskraft gegeben. Man merkte, was das für Auswirkungen hat für das Leben und für die Lebensanschauung. Darum stürzten sich viele Menschen förmlich darauf. Es hat viele Schulen gegeben, die sich auf Freud berufen. Man kann also heute mindestens 36 verschiedene Sekten, die sich auf Freud beziehen, aber untereinander nicht eins sind, unterscheiden. Typisch für eine Religion dann auch die Sektenbildung. Der bibeltreue Seelsorger Jay Adams, der ja viele Bücher geschrieben hat, schreibt wörtlich, ich zitiere, wenn Freuds Auffassung richtig wäre, nämlich, dass immer dann eine Schwierigkeit entsteht, wenn das Es, das ist also das Triebhafte, wenn das Es durch ein allzu strenges Gewissen oder Über-Ich verdrängt wird, dann müsste unsere Zeit in Wirklichkeit eine Zeit weit verbreiteter geistiger Gesundheit sein. Denn unsere Zeit ist nicht durch Verdrängung, sondern durch Nachgiebigkeit gekennzeichnet. Wenn der Freudianismus wahr ist, müssten die am meisten unmoralischen oder noch eher die am meisten amoralischen, unmoralisch ist man, wenn man unmoralisch lebt und bewusst ist, dass es eigentlich falsch ist. Amoralisch ist, man lebt unmoralisch, aber man ist sich gar nicht bewusst, dass das irgendwie schlecht sein sollte. Oder noch eher die am meisten amoralischen Menschen die gesündesten sein, während in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist. Wir haben nun gesehen, Wir können so ein bisschen zurückgelehnt auf die 60er Jahre zurückblicken. Und wir können sagen, was haben die uns Gutes gebracht? Die haben uns so viele Probleme gebracht und unsere Gesellschaft muss damit kämpfen und muss Millionen, um nicht zu sagen Milliarden ausgeben, um die Schäden ein bisschen zu therapieren. Nun gehen wir weiter zu einem zweiten der wichtigen Tiefenpsychologen, C.G. Jung, ein Schweizer, 1875 bis 1961. Er war schon von früh auf mit okkulten Phänomenen konfrontiert, denn schon seine Vorfahren haben Spiritismus, also Geisterbeschwörung, betrieben. Darum wurde in seiner Arbeit, er war übrigens auch Dr. Med, wurde für ihn die Traumanalyse sehr wichtig, die Beschäftigung mit antiken Mythen der Griechen zum Beispiel und psychotische Fantasien, das waren für ihn wichtige Dinge in seinem Denken. Auf ihn geht der Begriff des persönlichen und des kollektiven Unbewussten zurück. Er sprach also vom kollektiven Unbewussten und meinte damit, das sei der psychische Erfahrungsschatz der gesamten Menschheit. Also was die Menschheit so im Lauf ihrer Geschichte an psychischen Dingen aufgenommen hätte, das sei immer weiter vererbt worden. Und in diesem Zusammenhang sprach er von Archetypen, die er zum Beispiel in der griechischen Mythologie zu entdecken glaubte. Das gehören also quasi zu urtümlichen Dingen, die im Unbewussten des Menschen angesammelt worden seien von früher her. Diese Archetypen könne man erfahrbar machen durch Spiritismus, also durch Geisterbeschwörung. Auf diese Weise erklärte er die Entstehung der Religion schlechthin, der Mythen, der Märchen und der Fantasien. Also für ihn spielten Psychotherapie und Religion eine ganz starke Rolle. Jung selber war stark dämonisch geplagt. Eben, er hat schon früh Spiritismus betrieben, seine Schwester war ein Medium, durch das Geister redeten, wenn sie in Trance war. Aber er selber war auch ein Medium und er sah Bilder, hörte Stimmen, sah Dämonen, sah Erscheinungen. Er praktizierte auch das automatische Schreiben. Also er saß da und ließ seine Hand von einem Geist leiten und schrieb so Bücher. Auf diese Weise wurden viele Ideen seiner Psychologie wurden ihm so eingegeben durch automatisches Schreiben. In seiner Autobiografie spricht er ganz besonders über die Dämonen mit Namen Elias und Salome, die sich ihm präsentierten. Salome war quasi ein Geist, der das sexuell Verführerische repräsentierte. Und Jung beschreibt selber, wie er ganz schreckliche Kämpfe auszustehen hatte mit Dämonen, mit Geistern. Also man kann bei ihm sagen, er war besessen. In dem Sinn, wie wir das in den Evangelien bei vielen Menschen finden. Geister, die in Menschen wohnten und sie beherrschten. Er war zwar stets bemüht, gerade durch seine Psychotherapie, die Herrschaft über diese Geister zu bekommen, was ihm aber nie gelang. In seiner Biografie schreibt er zum Beispiel von einer Erfahrung, das ganze Haus habe gespuckt und sei voller Geister gewesen. Es war eine fürchterliche Atmosphäre. Das hat er alles so selber erlebt. Aber nun ganz wichtig, Jung versuchte, seine spiritistischen Erfahrungen als objektive psychische Erfahrungen wissenschaftlich darzustellen. Also er sagte, magisch ist einfach ein anderes Wort für psychisch. Und jetzt versteht man natürlich, heute da betreiben Jugendliche irgendwelchen Okkultismus, Gläserrücken oder so, und da soll ein Psychologe dazu Stellung nehmen. Und was sagt er? Ja, das kann schon gefährlich sein, denn da werden psychische Kräfte werden da wirksam. Man spricht nicht über Geister, denn die Existenz von Geistern wird ja geleugnet, im Gegensatz zur Bibel, sondern auf, auf Jung zurückgehend sagt man, diese Phänomene sind einfach Auswüchse des Seelischen im Menschen. Also auch bei C.G. Jung gilt, man kann kritisieren, seine Psychologie ist ein reiner Reduktionalismus. Bei ihm drehte sich nicht alles um die Sexualität, sondern alles um diese Geister in seinem Leben. Und er verallgemeinerte das auf alle Menschen. Also die Erfahrungen, die ein, muss man sagen, ein okkult belasteter Mensch hatte, die darf man natürlich nicht auf Menschen übertragen, die nicht okkult belastet sind. Aber er verallgemeinerte so, die Dämonie wird bei ihm gewissermaßen als das Zentrum seiner Psychologie. Wir schauen das an im Licht der Bibel. In 5. Mose 18 schreibt Moses unter Inspiration Gottes: Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier. Oder Bandsprecher oder Totenbeschwörer. Oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Das, was C.G. Jung gemacht hat. Und auch propagiert hat. Vers 12. Denn ein Greuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, die Kanaaniter, vor dir aus. Oder 2. Timotheus 4. Gerade im Blick darauf, dass die Mythen der alten Religionen der Griechen eine so wichtige Rolle spielt in der Psychologie von Jung und eigentlich auch von Freud. 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, sagt Paulus dem Timotheus. Halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Interessant, nachdem hier in der westlichen Welt die Philosophie der Aufklärung 17. Jahrhundert so vorherrschend geworden war und dann im 19. Jahrhundert zur Verherrlichung des Verstandes in der höchsten Ausprägung geführt hat, jetzt kommt plötzlich die Rückkehr zu den Mythen und zu dem Irrationalen. Aber die Bibel sagt das genau für die Endzeit voraus. Da werden solche Lehrer kommen, in einer Zeit, wo man die gesunde Lehre der Bibel nicht mehr erträgt. Man wird sich den Mythen zuwenden. Und noch aus 1. Korinther 10, Vers 20b, Paulus sagt den Christen: Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwa stärker als er? Bevor wir in die Pause gehen, noch ganz kurz ein paar Worte zu dem dritten wichtigen tiefen Psychologen, Alfred Adler, 1870 bis 1937. Er war auch ursprünglich stark beeinflusst und beeindruckt von Freud, so wie das bei C.G. Jung der Fall war. Aber in seiner Psychologie, wo er das Unbewusste betont, spielt der Minderwertigkeitskomplex die absolut zentrale Rolle. Das war auch wieder ein persönliches Problem. Adler betrachtete sich äußerlich als völlig unattraktiv. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn man das Bild anschaut. Aber er war davon überzeugt und er stand im Schatten seines älteren Bruders. Das hat ihn wohl sehr beschäftigt und geplagt, aber seine Psychologie hat er so aufgebaut, dass der Minderwertigkeitskomplex im Zentrum stand und das hat er auf alle anderen Menschen übertragen. Also auch da muss man kritisieren, das ist ein reiner Reduktionalismus. Der Mensch besteht nicht nur aus Minderwertigkeitskomplex. Das erklärt nicht die Vielfalt unserer inneren Erlebniswelt. Auch das ist eine unglaubliche Einschränkung. Nun gehen wir in die Pause, bevor wir dann den Behaviorism unter die Lupe nehmen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Moderne Psychologie und die Bibel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.